Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. 60 Milliarden Dollar. So viel Geld wird jährlich auf dem internationalen Kunstmarkt umgesetzt. Das ist also ein Markt mit Gewicht. Aber die Einschränkungen durch die Corona-Krise treffen auch den Kunsthandel hart. Gerade kleine Galerien hierzulande leiden unter Kontakt- und Reisebeschränkungen. Denn die haben auch die Absage oder die Verschiebung von Kunstmessen wie zum Beispiel der Art Basel zur Folge. Aber es gibt auch Unternehmen, die ziemlich gut durch die Krise kommen. Silke Hennig hat sich in der Welt der Kunstverkäuferinnen und Kunstverkäufer umgehört.
Nachher wird die Welt nicht mehr so sein wie vorher, also bei Sotheby's. Also wir werden nach wie vor viele, viele Auktionen jetzt durch reine Online-Auktionen ersetzen.
Die Welt der internationalen Auktionshäuser wie Sotheby's verlagert sich gerade rasant ins Internet. Und das wird so bleiben, meint Bastian Leute, die bei Sotheby's Deutschland für zeitgenössische Kunst zuständig ist. Gezwungenermaßen hat das Unternehmen, wie auch sein größter Konkurrent Christie's, seit Ausbruch der Pandemie die zahlreichen geplanten Saalauktionen in reine Online-Versteigerungen umgewandelt, mit unerwartetem Erfolg.
Wir waren alle ein bisschen skeptisch, weil zuvor halt die meisten Online-Auktionen halt eher mit kleineren Werten waren. Und da war es dann die erste Auktion, die wirklich 5,1 Millionen Pfund eingespielt hat. Wir haben auch eine Arbeit von George Kondo in dieser Curated Auktion für 1,1 Millionen Pfund verkauft. Also da sah man, dass auch wirklich auch im höheren Preissegment es schon möglich ist, Online-Auktionen durchzuführen.
Mehr als 1 Million Pfund für ein einzelnes Werk, das gab es in reinen Online-Auktionen zuvor nicht. Die wirklich teuren Brocken allerdings mit Schätzwerten im mehrstelligen Millionenbereich benötigen die Atmosphäre, die Spannung einer Saalauktion, um Höchstpreise zu erzielen. Da sind sich alle Experten einig. Daher wurden die ursprünglich für Mai geplanten großen Abendauktionen in New York auf Ende Juni verschoben. Doch angesichts des anhaltenden Lockdowns dort muss man für die Big Money Sales jetzt neue Wege gehen. Sowohl Christie's als auch Sotheby's gaben gerade bekannt, die Versteigerungen per Livestream durchzuführen. Im Saal werden nur die Auktionatoren sein. Bieter können per Telefon oder online teilnehmen.
Also wir haben jetzt wirklich ein super Ergebnis eingefahren,
berichtet Katrin Stoll, Geschäftsführerin des Münchner Kunstauktionshaus Neumeister, mit Blick auf die erste Saalauktion, die dort bereits Anfang Mai wieder stattfand.
Die Auktion war wirklich ein super Erfolg. Ich glaube auch, die Leute waren motiviert. Die sehen, wir haben halt auch alte Kunst, die sehen die Nachhaltigkeit. Die sehen die, ich will nicht einmal sagen die Anlage, aber dass es zumindest eine Geldstabilität ist, dass sie jetzt nicht von zu befürchtenden Volatilitäten, Rezession und Inflation so stark gebeutelt werden.
Auch der Umstand, dass viele Banken hohe Guthaben jetzt mit Negativzinsen belegen, sagt Katrin Stoll, wirke sich günstig aufs Geschäft aus.
Das treibt die Leute natürlich in Sachwerte.
Die Auktionshäuser berichten aber nicht nur von lebendigem Kaufinteresse in diesen Wochen, sondern auch von einer erstaunlich hohen Anzahl, bis zu 40% Neukunden. Auch wenn viele mittelständische Unternehmen hierzulande reine Online-Auktionen ablehnen, zumindest was Kundenkontakte angeht, profitieren alle vom Internet. Das gilt auch für Galerien, für die die Corona-Krise allerdings ein gravierender Einschnitt werden könnte. Als kein regulärer Galeriebetrieb mehr möglich war, haben viele von ihnen sich auf Online-Aktivitäten verlegt. So auch die Galerie Kapitän Petzl in Berlin, die von der Kölner Galerie Gisela Kapitän und der New Yorker Friedrich Petzl Gallery gemeinsam getragen wird und in dieser Zeit begann, geeignete Werke ihrer Künstlerinnen und Künstler auf Online-Plattformen vorzustellen.
Und das ist so, dass das auch sehr viel Traffic, wie man sagt, ergeben hat. Also da gibt es sehr viele Anfragen und das funktioniert für uns sehr gut.
Sagt die Direktorin von Kapitän Petzl, Nina Keudel-Weidemann.
Wenn ich jetzt ein bisschen quantifizieren würde, dann würde ich sagen, die Online-Aktivitäten machen die Schließung der Galerie etwas wett, nicht allerdings den Ausfall der Messen. Niemand, glaube ich, verkauft am eigenen Standort so viel oder kann dort so viel realisieren, dass er nicht auf die Messen angewiesen wäre. Wäre das so, würde sie keiner machen. Denn Messen sind sehr, sehr aufwendig für die Galerien.
Je nach Standort, Größe und Ausrichtung der Galerie wird der Wegfall von Messen als eines, wenn nicht gar das, entscheidende Problem genannt. Bislang sind die Art Cologne etwa oder die Art Basel nur verschoben. Die Art Cologne geht für den Herbst von einer regionaleren Ausrichtung aus, glaubt aber dennoch, erfolgreich sein zu können. Aber wenn Kunstmessen stattfinden, dann sicher mit Auflagen, die die übliche Besuchermenge zumindest halbieren dürften. Doch werden die Käufer überhaupt kommen?
Es wird jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Art Basel wird das diskutiert. Die Frage ist tatsächlich, wenn sie dann stattfindet später im Jahr, werden die vielen amerikanischen zum Beispiel Sammler, die üblicherweise anreisen zu Art Basel, werden die dieses Jahr kommen? Und da kann man wahrscheinlich schon sagen, nein.
Auch für den Galeristen Christian Jarmuschek stellt sich die Frage, ob die Messe Positions, die er seit einigen Jahren in Berlin organisiert und die eher kleinere Galerien anzieht, im September auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof wieder stattfinden kann.
Gibt es ja Untersuchungen dazu, dass die meisten Galerien, wenn sie Messen machen, ungefähr 60% ihres Umsatzes auf Messen machen. Von daher ist das eine entscheidende Größe.
Auch als Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler fordert Jarmuschek daher, dass Galerien Messeförderung erhalten. Und er plädiert, auch nicht erst jetzt, aber jetzt besonders, für einen verminderten Mehrwertsteuersatz im Kunsthandel bzw. dessen Vereinheitlichung innerhalb Europas.
Das ist ein europäisches Thema, das kann man auch auf europäischer Ebene auch diskutieren. Wir haben das ja sogar geschafft, dass wir das in den Koalitionsvertrag reingebracht haben. Es wird uns jetzt so argumentiert, es gäbe jetzt Wichtigeres, wo ich dann wieder sage, ach so, alle reden von Kunst und Kultur, wie wichtig das ist. Wenn es hart auf hart kommt, ist es dann eben leider nicht mehr so. Auch die Kulturstaatsministerin müsste sich da mal deutlicher bekennen. Verlage werden als Förderer von Kultur und Kunst gesehen. Einzelne Buchhändler werden gefördert von ihr, aber Galerien nicht.
So gesehen seien die Corona-Soforthilfe-Pakete von Bund und Ländern auch als Zeichen von Wertschätzung wichtig gewesen für die Galerien, meint Jarmuschek, obwohl sie alle krisenerprobt seien.
Aber immer unter der Perspektive zu wissen, da ist ja ein Ende. Also ich muss jetzt nur tauchen und dann, wenn ich da hinten wieder auftauche, dann wird wieder das passieren, was ich brauche, nämlich Umsatz. Und Menschen wollen das dann sehen, was ich präsentiere an Kunst. Das ist so das, was ich so höre, was die meisten am stärksten bedroht, nicht zu wissen, wann geht es wieder weiter und wenn ja, wie. Also weil das ist ja immer eine Frage, wie lange hält man durch.
Galeristen müssen von Berufswegen Optimismus verströmen. Keiner legt seine wirtschaftliche Situation offen, aber klar ist auch, keiner macht derzeit gute Geschäfte. Schon gar nicht die Galerien, die noch relativ unbekannte Künstler vertreten. Ging die Entwicklung in den letzten Jahren bereits dahin, dass große Galerien die Aufbauarbeit anderer nutzen, indem sie deren Künstler und Künstlerinnen abwerben, wenn diese erfolgreich werden, so ist zu befürchten, dass es in absehbarer Zeit nicht nur insgesamt weniger Galerien geben wird, sondern auch noch weniger, die sich um den künstlerischen Nachwuchs kümmern.
Die Städte sind voll, die Immobilienmärkte überreizt, egal ob in München, Köln, Frankfurt, Berlin, Stuttgart oder Hamburg. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass viele Menschen deswegen aufs Land ziehen wollen und sich irgendwie da eine Immobilie für die Familie zum Beispiel suchen wollen. Zum großen Schnäppchen kann es kommen, wenn man sich dort alte und ausrangierte Bahnhöfe mal anschaut. Romantische Orte des Kommen und Gehens, keine profanen Bauten, sondern wirklich würdevolle Orte, die aus einer Zeit berichten, als der Bahnhofswärter noch was zählte. Doch es ist kompliziert mit diesen Immobilien, denn viele von ihnen verkommen, die Bahn findet Schwerkäuferinnen und Käufer. Unser Landeskorrespondent aus Brandenburg, Christoph Richter, über die Immobilienwelt an den Gleisen.
Es ist einfach schön, ne? Wir genießen das.
Richard Vogel schaut aus dem Fenster, genießt den Blick auf die Bahnanlagen, grüßt die wartenden Fahrgäste. Seit 2015 ist der 58-jährige Toxikologe zusammen mit seiner Frau der Besitzer eines preußischen Landbahnhofs in Zernsdorf bei Berlin. In seinem Büro, dem früheren Stellwerk, befinden sich noch die riesigen stählernen Hebel, mit denen man früher per Muskelkraft die Weichen und Signale gestellt hat.
Alles abgeknipst, das Ganze ist jetzt elektronisch, das geht alles automatisch jetzt. Wenn ich hier arbeite, dann sitze ich hier und winke dann auch den Triebfahrzeugführern und den Zugbegleitern zu.
Der Warteraum, Anfang der 2000er Jahre wurde hier die letzte Fahrkarte verkauft, ist jetzt die Werkstatt der Modedesignerin Heike Pieper. Derzeit näht sie dort Corona-Masken. In der darüber liegenden früheren Dienstwohnung wohnt das Paar.
Ja, und das ist auch interessant, weil manchmal kommen wirklich noch Leute und sagen, Mensch, in kalten Wintern habe ich hier gesessen, wo du jetzt nähst. Das ist dann ganz lustig, ja. Also viele haben wirklich gute Erinnerungen dran.
Der zweigeschossige, rot geklinkerte, zweistöckige Bahnhof in Zernsdorf, eine Dorfkathedrale des Kommens und Gehens. Kein profaner Bau, sondern ein Gründerzeitgebäude mit kunstvoll eingearbeiteten Details. Ein Geschichtsort, als es noch Billettverkäufer und pompöse Wartesäle gab.
Sie sehen, hier gibt es grüne Bänderungen. Die Dachstützen sind geschnitzt. Das heißt also, es ist kein reiner Zweckbau, sondern da ist schon sehr viel mehr Kunst am Bau mit eingeflossen.
Heike Pieper und Richard Vogel haben sich den Bahnhof gekauft, um dem Berliner Stadtleben zu entfliehen. Kaufpreis 100.000 Euro. Für Bahnnostalgiker Vogel die Erfüllung eines kleinen Traums, denn dass die Bahn Bahnhöfe einfach so verfallen lasse, für Richard Vogel ist das ein Frevel.
DB Immobilien ist froh über jede Immobilie, die weg ist. Und wenn sie sie nicht wegkriegen, lassen sie sie verfallen. Mir hat mal eine Dame gesagt, die verantwortlich war für Magdeburg und Umgebung, ich würde am liebsten Strecken verschenken, nur dass ich sie loswerde.
Seit der Bahnreform 1994 hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben 2300 Empfangsgebäude verkauft. Über den Erlös will man keine Angaben machen. Die Nutzungen sind ganz unterschiedlich, sagt eine Bahnsprecherin. Im sächsischen Glashütte beispielsweise befindet sich im Bahnhof jetzt eine Uhrenmanufaktur. Im nordrhein-westfälischen Warburg ist aus dem Bahnhof ein buddhistisches Zentrum geworden. Im Land Brandenburg sind Informationen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg zufolge nur noch 29 von 250 Gebäuden im Besitz der Bahn. Langfristig wolle man lediglich 15 Bahnhöfe im größten ostdeutschen Flächenland erhalten, schreibt man in einer Mail. Der Erhalt sei einfach zu teuer, heißt es, weshalb viele der prächtigen Gebäude auch leer stehen, tausende Bahnhöfe dem Vandalismus und Verfall preisgegeben sind. Für die Bahn sind die Gebäude gerade auf dem Land jedoch nur Kostentreiber, weshalb man sie früher als später loswerden will.
Das tut die DB inzwischen nicht nur selbst über ihre Webseite, sondern sie lässt versteigern durch entsprechende Auktionshäuser.
Manches Gebäude bekommt man schon für 1.000 Euro, meist muss man aber dafür noch viel Geld für die Sanierung hinlegen. Wunderschöne Bahnhöfe würden geradezu verschabelt, schiebt Richard Vogel noch hinterher. Er sei kein fanatischer Pufferküsser, wie er sagt, sondern ein Eisenbahnliebhaber und wolle zeigen, dass Bahnhöfe ein Teil unseres kulturellen Erbes seien. Von Vernachlässigung ist in Zernsdorf nichts zu spüren. Stattdessen wird versucht, alles so originalgetreu wie möglich zu erhalten, damit man die damalige Zeit richtiggehend spüren könne, sagt Vogel, als die Eisenbahn noch sowas wie die Verheißung der Moderne war. Demnächst wolle man noch die frühere angrenzende Bahnhofskneipe sanieren, eine Ferienwohnung draus machen.
Ich habe den Vorschlag gemacht, 2013 den Bahnhof hier unter Denkmalschutz zu stellen, weil das ganze Ensemble hier so schön war. Und das hat, glaube ich, kein halbes Jahr gedauert, bis das dann tatsächlich unter Schutz war.
Jetzt ist der Bahnhof Zernsdorf wie früher auch schon wieder ein Wohnort. Doch jetzt machen die Behörden dem Bahnhofseigentümerpaar Heike Pieper und Richard Vogel das Leben schwer, denn das Bauamt im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spree will ihnen jetzt die Wohnnutzung untersagen. Aber auch diese Hürde werde man nehmen, ergänzt Vogel noch und lächelt süffisant. Kafkaesk, meint er noch. Sei es aber schon.
Sind hier gemeldet. Die kommen da nicht hinterher. Das ist sehr, sehr seltsam.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.